SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Christian Rönspieß. Hallo. Wichtiger Tag heute beim G7-Gipfel in Frankreich. Vor allem für den ukrainischen Präsidenten Zelensky und die Frage, wie stabil ist die Unterstützung der demokratischen Industrienationen für seinen Verteidigungskampf gegen die Angriffe aus Russland. Aus Evian berichtet Georg Schwarte.
Öffnet sich hier bei den G7 ein Fenster der Diplomatie für die Lösung des Ukraine-Krieges? Genau darum geht es seit dem Morgen beim Treffen der 7 wirtschaftsstarken Nationen im französischen Evian. Ukraines Präsident Zelensky sitzt mit am Tisch und hatte zuvor erneut direkte Gespräche mit Putin vorgeschlagen. Kanzler Merz hat der Ukraine eine neue Position der Stärke bescheinigt und gesagt, bei aller Zurückhaltung könnte sich eben jetzt ein solches Fenster der Diplomatie langsam öffnen. Präsident Trump hatte bereits am Sonntag mit Zelensky und Putin telefoniert, sprach hier in Evian von guten Gesprächen. Beide seien offen für eine Lösung. Nach der ersten Arbeitssitzung am Vormittag beschäftigen sich die Staats- und Regierungschefs ab Mittag erneut mit dem Thema Nahost. Im Mittelpunkt dann das anstehende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Am Tisch werden auch die Vertreter Katars, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate Platz nehmen. Zum Auftakt des Gipfels hatten alle Teilnehmer das Rahmenabkommen der USA mit dem Iran gelobt. Eine weitere Frage heute auch der Umgang mit den Iran-Sanktionen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte zum Gipfelauftakt gesagt, die EU-Sanktionen würden erst dann aufgehoben, wenn der Iran sein Verhalten in Fragen der Menschenrechte und der atomaren Bewaffnung des Landes erkennbar ändere.
Nicht nur die Ukraine muss sich gegen Angriffe aus Russland wehren, auch Deutschland. Allerdings nicht gegen Kampfdrohnen und Raketen, sondern zum Beispiel gegen Cyberattacken oder Spionage. Auch bei den immer wieder auftauchenden eher kleinen Drohnen in der Nähe von Flughäfen oder kritischer Infrastruktur fällt der Verdacht oft auf Russland, auch wenn es dafür keine klaren Beweise gibt. Aber nicht nur der Kreml hat Interesse daran, Deutschland zu destabilisieren. Deshalb hat Bundesinnenminister Dobrindt am Vormittag in Berlin das gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen eingeweiht. Aus dem Hauptstadtstudio Jakob Mayer.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt spricht von einem echten Meilenstein in der Sicherheitsarchitektur. Das neue Zentrum soll helfen, Sabotageakte oder Desinformationskampagnen aufzudecken und abzuwehren. Dazu tauschen Fachleute aus verschiedenen Sicherheitsbehörden Informationen aus, erstellen Lagebilder und Analysen und planen gemeinsam Gegenmaßnahmen. Nach Dobrindts Worten setzt die Bundesregierung dabei auf ein Konzept, das sich schon beim gemeinsamen Terrorabwehrzentrum bewährt habe. Unter anderem wirken Expertinnen und Experten von Verfassungsschutz, BKA, Bundespolizei, BND und aus den Bundesländern in dem Abwehrzentrum mit. Sie sollen Attacken von Staaten wie Russland früh erkennen und rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. Koordinierung statt Kompetenzgerangel und Früherkennung statt Folgenbewältigung. Das müsse laut Dobrindt das Ziel der gemeinsamen Arbeit sein. Das neue Abwehrzentrum ist beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Berlin angesiedelt.
Das EU-Parlament in Straßburg stimmt heute über den Handelsdeal mit den USA ab. Unterhändler von EU-Parlament und Mitgliedstaaten hatten sich schon im Mai auf die Umsetzung des sogenannten Turnberry-Deals geeinigt. Konkret ist geplant, dass die meisten Zölle auf US-Industrie- und Agrarprodukte, die in die EU importiert werden, abgeschafft werden. Dafür sollen 15% Einfuhrzölle auf die meisten Produkte gelten, die aus der EU in die USA gehen. Klingt wie ein Ungleichgewicht, trotzdem wird damit gerechnet, dass eine Mehrheit der Abgeordneten zustimmt. Wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, was Wetterextreme angeht, dann ist es nicht ganz so überraschend. Kinder in Deutschland sind von den Folgen der Klimakrise stärker betroffen als bisher angenommen. Das zeigt ein neuer Bericht von UNICEF. Andrea Wieland berichtet.
Demnach sind Hitzewellen und Dürren die größten Klimarisiken für Kinder hierzulande. Bundesweit mehr als 8,3 Millionen Kinder sind von dieser Kombination betroffen. Fast jedes Kind in Deutschland lebt außerdem in Regionen mit erhöhter Feinstaubbelastung. Laut UNICEF betrifft das 99,8% aller Minderjährigen. Im weltweiten Vergleich steht Deutschland dennoch gut da. UNICEF verweist auf das Gesundheitssystem, sauberes Trinkwasser und soziale Sicherungssysteme. Dadurch seien Kinder hierzulande besser geschützt als in vielen anderen Teilen der Welt. Die Organisation sieht dennoch Handlungsbedarf. Vor allem bei der Anpassung an häufigere Hitzewellen und andere Folgen des Klimawandels müssten Kinder stärker berücksichtigt werden. Weltweit ist laut dem Bericht inzwischen nahezu jedes Kind mindestens einer Klimagefahr ausgesetzt.
Heute ist World Refill Day, also Nachfülltag. Dabei geht es darum, Alltagsprodukte nicht jedes Mal wieder in neuen Verpackungen zu kaufen, sondern nur einmal und dann diese eine stabile Verpackung immer wieder nachzufüllen. Der Naturschutzbund NABU fordert deshalb, dass mehr Alltagsprodukte in Nachfüllverpackungen angeboten werden. Das sei ein wirksamer Beitrag zu einem geringeren Plastikverbrauch. Aus der SWR-Umweltredaktion Dominik Bartuschek.
Spülmittel, Glasreiniger oder Flüssigseife. Wer in Supermärkten oder Drogerien genau hinschaut, findet viele solcher Produkte bereits heute in Nachfüllbeuteln. Geht es nach dem NABU, sollte das Angebot aber deutlich ausgebaut werden. Denn Nachfüllverpackungen sind für den Umweltschutz ein unterschätzter Hebel, so der Verband. Sie sparen Ressourcen und können den Plastikverbrauch oft um mehr als die Hälfte reduzieren. Außerdem, so der NABU, sind Produkte häufig günstiger, wenn sie in Nachfüllverpackungen stecken. Laut einer Umfrage, die der NABU in Auftrag gegeben hat, gehört Flüssigseife zu den Produkten, die schon jetzt oft in Nachfüllbeuteln gekauft werden. Bei Reinigungsmitteln oder Duschgel dagegen wissen demnach viele Menschen gar nicht, dass es diese auch zum Nachfüllen gibt. Der NABU sagt, das liegt daran, dass davon noch zu wenige Produkte in den Regalen stehen und fordert, Hersteller und Handel müssten Nachfüllverpackungen vom Nischenprodukt zur Selbstverständlichkeit machen.
Fokus Südwest.
Die Finanzen in den Städten und Gemeinden sind am Anschlag. Keine neue Erkenntnis, aber die Auswirkungen sind im Grunde für uns alle zu spüren. Schwimmbäder, die schließen, Kulturevents, die gestrichen werden. Katharina Singer hat für eine ARD-Story in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz recherchiert, unter anderem in Karlsruhe. In SWR Aktuell hat sie erzählt, was sie da rausgefunden hat.
In Karlsruhe sind tatsächlich gerade auch im letzten Herbst und letzten Winter sehr viele Menschen auf die Straße gegangen gegen diese Sparpläne der Stadt. Und es gab sehr, sehr viel Unverständnis, aber auch viel Verzweiflung. Das hat man gemerkt. Wir haben beispielsweise eine junge Familie kennengelernt, die beide im Kulturbereich arbeiten. Dort wird gespart und gleichzeitig steigt eben auch der Kita-Beitrag für ihre Kinder massiv an. Und da ist einfach sehr, sehr viel Sorge. Wie geht das weiter? Und diese Sorge teilt aber tatsächlich auch der Bürgermeister, der auch so einfach das Gefühl hat, ja, er fühlt sich vom Bund im Stich gelassen. Er weiß nicht mehr so recht, woher das Geld noch nehmen. Alles, was im Moment vom Bund kommt, sagt, das sind so ein bisschen Einmalspritzen und dann taucht das nächste Finanzloch auf und dann geht's wieder von vorne los.
Das komplette Gespräch mit Katharina Singer am Nachmittag in SWR Aktuell. Die Dokumentation Kassensturz, Kommunen vor dem Kollaps, dann heute Abend ab 22.50 Uhr im Ersten und jetzt schon in der ARD Mediathek. Eine weitere Auswirkung, Klammerkassen, ist auch Wohnungsnot. Alle hoffen auf eine Trendwende, aber bisher lässt die weiter auf sich warten. Auch in Baden-Württemberg ist der Wohnungsbau im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das geht aus Zahlen hervor, die der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen vorgelegt hat. Aus der Wirtschaftsredaktion Andreas Reinhardt.
Die Situation auf den Wohnungsmärkten im Land bleibe angespannt, heißt es beim Verband der Wohnungswirtschaft. Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg nur knapp 25.000 Wohnungen fertiggestellt, erklärte der Verband unter Berufung auf Zahlen vom Statistischen Landesamt. Das sei ein Rückgang von etwa 18% gegenüber dem Vorjahr. Der Bedarf sei dagegen enorm. Das Pestel-Institut habe in einer Studie im vergangenen Herbst ein Defizit von 192.000 Wohnungen errechnet. Auch beim sozialen Wohnungsbau stellt der Verband der Wohnungswirtschaft in Baden-Württemberg einen deutlichen Rückgang von mehr als 30% fest. Im vergangenen Jahr seien in diesem Bereich nur 2.800 Wohnungen fertiggestellt worden. Im Jahr davor seien es noch mehr als 4.000 gewesen. Der Wohnungsbau leide unter den stark gestiegenen Baukosten und höheren Bauzinsen sowie einer deutlichen Überregulierung, hieß es. Der Verband schöpft aber Hoffnung, so sei die Zahl der Baugenehmigungen gestiegen und es gebe positive Signale aus der Politik. Wenn die wohnungspolitischen Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag der Landesregierung umgesetzt werden, könne Bauen einfacher und bezahlbarer werden, so der Wohnungswirtschaftsverband.
Also zumindest ein bisschen Hoffnung. Nach der Wahlschlappe der SPD in Baden-Württemberg im März bekommen die Genossen eine neue Führungsspitze. Bei der Mitgliederbefragung haben sich die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori und der Social-Media-Experte Robin Mesarosch aus Sigmaringen klar gegen die anderen Bewerber durchgesetzt. Beim Landesparteitag der SPD in Ulm soll das Duo am Freitag offiziell gewählt werden. Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schnieder von der CDU wird am frühen Nachmittag im Landtag in Mainz seine erste Regierungserklärung abgeben. Darin will er die Leitlinien für die Große Koalition mit der SPD vorstellen. Es wird erwartet, dass er die Schwerpunkte aus dem Koalitionsvertrag in den Vordergrund stellen wird, also zum Beispiel Bildung und die finanzielle Ausstattung der Kommunen. In der Ankündigung für die Regierungserklärung heißt es, Schnieder wolle die Herausforderungen des Landes entschlossen anpacken.
Die gute Nachricht.
Die deutsche Wirtschaft schwächelt weiter vor sich hin, aber ausgerechnet in der Eifel entwickelt sich gerade was. Und zwar in den Zukunftsbranchen künstlicher Intelligenz und Biomechanik. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkan Eifel sieht einen signifikanten Wandel. Und das nicht nur durch ausländische Firmen, die sich dort ansiedeln, sondern vor allem durch Gründer aus der Region. SWR-Reporter Daniel Nowicki erklärt die Hintergründe.
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft führt das etwa darauf zurück, dass in der Vergangenheit viele landwirtschaftliche Betriebe in der Eifel aufgehört haben und damit Flächen für andere Unternehmen frei geworden sind. Zudem seien die Unternehmer häufig selbst aus der Eifel und somit tief in ihrer Region verwurzelt. Sie hätten eine starke Verbundenheit mit der Eifel und wollten daher ihr Unternehmen in ihrer Heimat aufbauen. Die Eifler Wirtschaftsförderer wollen aber nicht von einem Technologieboom sprechen. Dafür gäbe es noch nicht genug Unternehmen in diesem Bereich. Dennoch sei spürbar, dass sich die Wirtschaft in der Eifel verändere.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.